Ein fröhliches Guten Morgen von meiner Seite. In der Vorbereitung auf diese heutige Predigt muss ich schmunzeln. Ich schreibe sonst immer drüber Einleitung. Heute müsste ich drüber schreiben Zweileitung, denn ich will nicht nur einen Gedanken vorher bringen, sondern gleich zwei Vorbemerkungen. Wir waren in den Sommerferien im Urlaub auf Rhodos. Schönes Hotel gebucht, sahen die Bilder ganz gut aus. Und trotzdem haben wir dann nach der Buchung nochmal gegoogelt, Holiday Check und andere Portale besucht. Wie wird unser Hotel beschrieben? Es war interessant, es waren etliche sehr positive Meinungen dabei, aber es waren auch andere dabei, die Fotos abgebildet hatten von Kacheln, die geplatzt waren und Armaturen, die schon leicht veraltet erschienen. Überraschungsoffen flogen wir dann nach Rhodos. Was haben wir gefunden? Ein super schönes Hotel, in dem wir uns sehr gut erholen konnten. Natürlich haben wir auch ein paar Stellen gesehen, die nicht so perfekt waren. Aber der Erholung tat das keinen Abbruch. Es ist interessant, wie wir als Menschen Dinge wahrnehmen. Und es ist die Frage, auf was wir uns konzentrieren. Auf die zahlreichen positiven Dinge, die vielen positiven Gelegenheiten. Oder sind wir spezialisiert auf das Haar in der Suppe? Und wie sieht es aus in unserer Beziehung zu Gott? Können wir uns dem großen und schönen Gottes öffnen? Oder erinnern wir uns an die vielen Gelegenheiten, in denen wir Schwierigkeiten hatten? In denen Gott vielleicht auch nicht so auf unsere Gebete reagiert hat, wie wir es wollten? Worauf konzentrieren wir uns? Worauf richten wir uns aus? Und die zweite Vorbemerkung, wir als Menschen haben ein sehr, sehr raffiniertes Vereinfachungssystem. Wir denken gerne, aber gerne nur so viel, wie es unbedingt sein muss. Wir nennen das dann erster Eindruck, wenn wir Menschen kennenlernen. Wir nehmen uns einige Sekunden Zeit, saugen Eindrücke auf und wissen Bescheid. Und dann in der Zukunft sortieren wir alles aus und nehmen wir erst gar nicht wahr, was nicht zu unserem Bild dazu passt. Das klassischste Beispiel ist die sogenannte rosa-rote Brille. Gestern war hier eine Hochzeit gewesen, da habe ich es schon in der Trauansprache angesprochen. Die rosa-rote Brille, da ist jemand verliebt und jemand ist tief begeistert und beeindruckt von jemand anderen. Und alles andere fliegt raus an Eindrücken, was da nicht irgendwie reinpasst. Wenn ein Minus eigentlich über dem Verhalten stehen würde, der rosa-rote macht noch einen Strich durch. Und dann sind wir wieder beim Plus. Scheuklappen verhindern, dass wir anderes wahrnehmen als das, was wir wahrnehmen wollen. Wir legen uns fest und wenn wir dieses Festlegen nicht in Frage stellen, dann bleiben wir über die nächsten Jahrzehnte bei diesem Bild und wir finden Bestätigungen für dieses Bild. Wie sieht das in unserer Beziehung zu Gott aus? Ich habe vor einigen Monaten schon mal über das Thema Gedanken gepredigt. Wodurch ist Ihr erster Eindruck von Gott geprägt? Es war vielleicht nicht die Begegnung mit Gott direkt, es war die Begegnung mit Menschen, die an Gott glaubten oder die sie für Christen hielten. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren bei einem sogenannten Straßeneinsatz, wo wir mit Menschen über den christlichen Glauben gesprochen haben, zwei Alkoholiker kennengelernt. Und beide hatten wohl die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die ihr Leben einigermaßen im Griff haben, dass die in die Kirche gehen, dass da aber kein Platz ist für so Typen wie die. Und sie sagten mir im Gespräch, oder einer von ihnen sagte im Gespräch, weißt du, ich bin viel zu schlecht für diesen Gott. Dem habe ich widersprochen. Aber sein erster Eindruck war geprägt. Er dachte, ich mit all dem, was ich an Negativen selber in die Wege geleitet habe, ich bin zu klein für Gott. Gott, der Exklusive. Es gibt von Tilman Moser, Psychoanalytiker, Buchautor, das Buch Gottesvergiftung. Und dort beschreibt er, wie er seine eigene Erziehung erlebt hat. Und vielleicht sind auch Menschen hier, die Ähnliches erlebt haben. Seine Eltern sagten, mach dies, mach jenes und wenn du es nicht tust, dann. Und es kann sein, dass wir manches nicht mitbekommen, aber lieber Junge, Gott sieht alles. Gott sieht alles und er wird dich für das bestrafen, was wir nicht bestrafen können. Können Sie sich vorstellen, welches Bild von Gott hier entstanden ist? Und wie viele Menschen auch regelmäßig in Kirche gehen und Gottesdienste besuchen, weil sie Angst haben, diesen so strengen und strafenden Gott zu verärgern? Es gibt andere, die haben Gott als Wunschautomat schätzen gelernt und sagen, du, da kannst du hingehen, da kannst du all deine Wünsche anmelden und Gott, der macht das schon alles für dich. Andere haben ein ganz träges Bild von Gott. Gott so als der Verstaubte, der Museumsmanager im alten Museumsbilde. Die Christen wirken altmodisch, die Kirche wirkt altmodisch, da kann Gott doch auch nur altmodisch sein. Der erste Eindruck, wie ist er geprägt? Welchen Eindruck bringen Sie von Gott mit? 2. Mose 20, Vers 4, da werden wir aufgefordert, uns kein Bild von Gott zu machen. Kein Bild. Und im Gespräch, das mir so gut gefällt zwischen Mose und Gott im brennenden Dornbusch, wo Mose fragt, wer bist du denn eigentlich, der da mit mir spricht? Da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und ich habe schon mal gesagt, ein Satz, der mich fürchterlich aufgeregt hat über ganz, ganz viele Jahre, bis ich entdeckt habe, er geht eigentlich weiter gedacht. Ich bin, der ich bin und nicht der, für den du mich hältst. Sei bitte offen dafür, dass ich so ganz anders bin. Und für die heutige Predigt wünsche ich mir, dass wir uns dem Positiven öffnen, wo das nicht sowieso schon der Fall ist und ich denke, es wird bei vielen der Fall sein, und dass wir uns der Möglichkeit öffnen, dass Gott anders ist, als wir ihn festlegen. Und auch wenn uns jemand berichtet, wie er Gott erlebt hat, dass wir ein großes Ausrufezeichen dahinter machen können und sagen können, jawohl, schön, du hast Gott so erlebt, ich habe ihn anders erlebt, prima, wir haben beide Gott erlebt. Der Predigttext stammt von einem Mann, dessen Bild von Gott fürchterlich erschüttert worden ist. Der hatte ein festes Gottesbild und er hatte das Ziel, diesem Gott gerecht zu werden und diesem Gott zu dienen mit vollem Einsatz. Und dann passierte etwas und dieses Bild von Gott brach zusammen. Der Mann brach auch zusammen. Aber Gott hat ihn wieder aufgerichtet und er hat dann so viel über Gott gelernt, verstanden, Eindrücke aufgesaugt, mit anderen drüber gesprochen. Es handelt sich um Paulus und er beschreibt seinen Eindruck von Gott in Römer 11, Verse 33 bis 36. Ich habe hier den Luthertext gewählt, weil hier in diesem Text der Einstieg von allen Texten, die ich verglichen habe, der schönste und aussagekräftigste war. Dort heißt es, O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Es gibt im Fernsehen Interviews, bei denen ich denke, lasst es einfach sein. Da sind Menschen, die haben Großartiges erlebt. Die haben einen riesigen Erfolg errungen oder sie sind emotional tief bewegt, tief beeindruckt von einer Situation. Und man sieht es dem Gesicht an, man spürt es, man erlebt es, wenn man diese Person sieht. Und dann kommt so ein findiger Reporter und stellt die Frage, wie geht's? Und dann ist da dieser Mensch, der so Großes erlebt hat. Und es kommt die kurze Frage und er entdeckt, was sicherlich viele von uns auch schon entdeckt haben. Wir haben ein riesiges Angebot an Gefühlen. Wir haben ein riesiges Angebot an Eindrücken, die wir gewinnen können. Aber wir haben nur ganz wenige Worte, mit denen wir das ausdrücken können. Und so kommt es, dass der, der so ergriffen ist von der Größe des Augenblicks, hilflos einige Worte ins Mikrofon stammelt. Paulus stammelt nicht, aber er bringt genauso fast sprachlos seinen Eindruck von Gott hier in Worte. Und er sagt, oh, welch eine Tiefe Vor Jahren war ich in Sardinien oder auf Sardinien im Urlaub und hatte mich an einem Tag am Strand etwas von der Gruppe entfernt, bin mit Schnorchel und Taucherbrille ausgestattet durch eine Felsöffnung durchgetaucht und hinter dieser Felsöffnung, da schien die Sonne schön ins Wasser hinein. Es war ein tolles, sattes Blau und gefühlt tausende bunte Fische schwammen darum. Und ich weiß heute noch, wie ich in meinen Schnorchel spontan rein sagte, wow, wow. Und ich konnte es danach kaum jemandem mitteilen, was ich Schönes gesehen hatte. Dieses Wow liegt auch Paulus auf den Lippen. Er formuliert es anders, bisschen gepflegter als ich. Oh, welch eine Tiefe, oder aber auch, schaut mal, meine Begeisterung sucht nach Worten. Und dass ein Paulus, der Leid und Entbehrung in seinem Leben zuhauf erlebt hat, der krank war, der verfolgt wurde, dem körperlich zugesetzt wurde und trotzdem oder vielleicht auch deshalb, bringt er seine Begeisterung und seine Bewunderung für Gott zum Ausdruck und all das steht am Anfang seiner Ausführung. Was steht am Anfang unseres Denkens von Gott? Steht da die Begeisterung? Dieses Beeindrucktsein? Dieses nach Worte suchen? Oder steht da oft auch unsere eigene Person, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Erwartungen an Gott? Ich war mal beim Canyoning. Canyoning ist die blöde Idee, einen Gebirgsbach von oben nach unten durchzulaufen. Das macht man nicht alleine, da ist so ein Guide mit dabei, also einer, der sich auskennt. Der hat ein Seil dabei, dort, wo es gefährlich wird, kann man sich abseilen. Ich war so mit unterwegs und dieser Guide legte dann sein Seil über einen Abhang rüber. Unten war Wasser und wir sollten da runterklettern. Was er nicht gesagt hatte, war, dass er das Seil nur auf die Hälfte der Distanz ausgelegt hatte. Für den Rest der Distanz gab es kein Seil mehr, da musste man springen. Und ich bin ein Mensch, ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, ich habe gerne alles selber im Griff. Und beim Abseilen erst recht. Und da war ich dabei, mich abzuseilen und griff immer hinter mich und schob ein bisschen von dem Seil nach und plötzlich griff ich ins Leere und dachte, oh Backe, jetzt habe ich nichts mehr im Griff, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich flog einfach nur noch durch die Luft, nach unten. Aber ich weiß noch, was das für ein tolles Gefühl war. Obwohl ich eigentlich Angst hatte, war es ein tolles Gefühl. Und das Eintauchen in das tiefe, klare Wasser, das war ein sagenhaftes Erlebnis. Und so ist es in unserem Leben auch oft möglich, dass in Situationen, in denen wir nicht mehr alles im Griff haben, wir plötzlich Dinge erleben und begreifen von der Größe und Liebe Gottes, die wir vorher nicht verstanden haben. Paulus hat das oft erlebt. Er war oft in Situationen, in denen er eben das Leben nicht mehr im Griff hatte, in denen er sich nur noch fallen lassen konnte. Zum Fallenlassen gehört entweder eine riesige Portion Verzweiflung oder es gehört Mut und Vertrauen dazu. Die Frage an Sie ist genauso wie an mich. Wie oft lassen wir uns denn fallen? Wie oft sind wir denn bereit, loszulassen? Im Alltag, in Extremsituationen, aber auch in unserem Denken. Wie sehr öffnen wir uns dem Wirken und Handeln Gottes? Er sagt nicht nur, oh, welch eine Tiefe, sondern es geht weiter und er rühmt den Reichtum Gottes. Dabei geht es nicht um Goldvorräte, die Gott angehäuft hätte, irgendwelche Schätze von unbezahlbarem Wert, sondern es geht um die Beziehung zwischen Gott und uns und es geht um die Liebe. Für mich war die Liebe Gottes immer ein abstrakter Begriff. Ich konnte dazu viel sagen, aber ich konnte es für mich nicht mit Inhalt füllen, bis ich, und das Beispiel habe ich schon mal erzählt, vor knapp über 2 Jahren meinen oder unseren Sohn in der Hand hielt. Das erste Mal, Minuten nach der Geburt, stand ich da, ging so ein bisschen auf die Seite an ein Fenster, schaute mir diesen kleinen Wurm an und mir war bewusst, wie hilflos der war. Sah süß aus, aber das war das Einzige. Er war komplett hilflos, konnte nicht laufen, nicht krabbeln, konnte nicht sagen, was er wollte, konnte nicht selber sich was zu essen organisieren, konnte nicht selbst arbeiten, komplett hilflos. Und dann habe ich in dieser Situation mich selbst beobachtet und ich dachte, ich hätte Liebe für mein Kind. Und was sich da ereignete, war unbeschreiblich. Ich spürte, wie das, was ich bisher für Liebe hielt, immer größer wurde, wie ein Ballon, der sich immer weiter ausdehnte, 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 ausdehnte. Und ich spürte, du hast jetzt eine Liebe in dir, die du vorher noch nie für irgendjemanden hattest. Und in dieser Situation dachte ich an Gott und habe gedacht, jetzt fange ich an zu verstehen. Und ich hoffe, dass diese Brücke, die ich mir gebaut habe, die richtige ist. Jetzt fange ich an zu verstehen, wie es Gott geht, wenn er mich anschaut, wenn er sie anschaut, wenn er jeden persönlich betrachtet. Da ist eine Liebe. Sie stehen vielleicht vorm Spiegel und denken, ach, wer bin ich schon? Sie schauen sich ihre Arbeitsergebnisse an und sagen, tja, können andere vielleicht besser. Und Gott sagt zu ihnen, ich habe eine riesige Portion Liebe für sie, für die ihr kleinen Menschen gar keine Worte finden könnt. Das ist der Grund, warum Gott auch alles möglich gemacht hat, um diese Gemeinschaft mit uns möglich zu machen. Dieser Reichtum an Liebe. Wenn Gott es so ernst mit uns meint und uns begegnet mit diesem Reichtum an Liebe, wie begegnen wir ihm? Warum gestalten wir selber so viel? Warum tun wir so, als wären wir Erwachsene in dem Sinne, dass wir unser Leben selber im Griff haben könnten? Und warum lassen wir uns nicht fallen? Warum machen wir uns nicht bewusst, dass wir wie ein kleines Baby uns in die Hand Gottes fallen lassen können? Paulus rühmt die Weisheit Gottes. Meist läuft unser Leben in geordneten Bahnen. Aber was, wenn nicht? Dann ist Weisheit gefragt. Und Weisheit, ich habe hier im Bibellexikon nachgeschlagen, wird erklärt als Einsicht in die Fülle der Dinge und Lebenszusammenhänge. Es geht also, salopp gesprochen, um den totalen Überblick, um ein absolutes Bescheidwissen. Und in Situationen, in denen wir selber an Grenzen kommen und nicht weiter wissen, da ist nur noch eine Nebelwand, da ist ein großes Fragezeichen, auf welche Weisheit setzen wir? Augen zu und durch, vielleicht kommt mir noch eine Idee, wie man die Situation lösen könnte. Oder beim Zappen stolpert man über Lebensberatungssendungen, Astro-TV und wie sie sich alle nennen. Da sind Menschen, die mit großen Fragen anrufen und winzige Antworten bekommen. Da wird ein totes Stück Papier befragt, eine Karte oder es wird ein Stern gedeutet, Weisheit. Es gibt zwei Bibelworte, also es gibt viele Bibelworte, die mir gut gefallen. Zwei davon lese ich vor. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wir haben hier im Gottesdienst leider nicht die Gelegenheit, aber vielleicht später, am heutigen Tag oder in den nächsten Tagen und Wochen, uns mal auszutauschen, wie Sie die Weisheit Gottes in Ihrem Leben schon erfahren haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Eindrücke gesammelt? Es gibt einen Satz von Søren Kierkegaard, stammt er zumindest so ähnlich, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und so gibt es immer wieder Situationen, in denen wir schimpfen, klagen, nicht verstehen, aber im Rückblick vielleicht erkennen können, wo hier das Handeln Gottes auch war. Bestes Beispiel in der Bibel ist Josef, der in seinem Leben sehr viele Abbrüche seiner Lebenskonzepte erleben musste, bei denen viele Planungen einfach in sich zusammenfielen und der dann nach vielen, vielen Jahren entdeckte, wozu das Ganze gut war, wo der tiefere Sinn war. Die Weisheit Gottes erschließt sich leider nicht jedem. Aber uns kann sie sich erschließen, denn Sie erschließt sich denen, die mit Gott unterwegs sind. Es ist ein Privileg für uns als Christen. Paulus hat das erfahren und kann aus voller Überzeugung schreiben in Kolosser 2, Vers 3, in ihm, das heißt in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn wir jetzt überlegen, wie viel Zeit und Energie wir investieren, um Dinge zu durchdenken und zu planen und dann mal daneben halten, wie viel Zeit verbringen wir denn im Gespräch mit Gott? Wenn wir sagen, bei dir liegen alle Schätze der Erkenntnis und tun selber so, als wären wir der Stein der Weisen, dann passt da irgendwas nicht. Er spricht die Erkenntnis an. Die Erkenntnis ist nicht allein auf den Intellekt beschränkt, nicht auf den Kopf. Der ganze Mensch ist betroffen, ganzheitlich. Der Sitz der Erkenntnis ist das Herz und nicht der Kopf. Und das ist schön. Ich habe am Anfang gesagt, wir gehen mit Scheuklappen durch das Leben. Wenn wir andere Menschen sehen, dann haben wir ein Bild und wir nehmen dem Bild entsprechend das ein oder andere wahr. Wenn wir sehr aufgeschlossen sind, erweitern wir unser Bild etwas. Gott kennt uns ganz, komplett, durch und durch. Gott müssen wir nichts erklären, warum wir was getan haben oder wie auch immer. Gott kennt uns durch und durch. Seine Liebe gehört uns und seine Weisheit bietet er uns an. In Vers 36a heißt es, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Es geht um die Beziehung zu Gott. Paulus unterstreicht hier am Schluss seiner Ausführungen die Wichtigkeit der Abhängigkeit von Gott. Und ich wünsche uns allen gemeinsam, dass uns diese Abhängigkeit zu Gott immer bewusster wird in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens. Dass wir diese Abhängigkeit leben und unser Leben ein Leben zum Lob Gottes wird. Schließen möchte ich mit dem Vers 36b, den ich nicht mehr kommentieren kann. Dort heißt es, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.